Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es war eine verrückte Woche, wenn man sich in irgendeiner Weise mit Politik beschäftigt. Gott sei Dank haben wir Tennis und Gott sei Dank gibt es eine neue Folge von Chip and Charge, sage ich jetzt mal ganz uneingeschränkt bzw. unbescheiden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Hast du diese Woche sehr eng die Politik verfolgt oder eher beiseite gelassen?
Ach, so Mitte, ne? Ich bin für die US-Wahlen um 5 Uhr aufgestanden und um 6 Uhr wieder ins Bett gegangen. Ich glaube, das fasst zusammen, oder?
Das fasst es zusammen, ja. Ich bin bei den US-Wahlen um 2:45 ins Bett gegangen und wusste, das wird jetzt nicht mehr in irgendeiner Weise gut ausgehen. Und ich glaube, wir müssen kein Geheimnis draus machen, dass wir Donald Trump nicht unbedingt den Wahlsieg gegönnt haben. Und die deutsche Politik hat ja dann nachgelegt. Hier soll es nicht um Politik gehen, auch wenn es natürlich zwischendurch etwas politisch werden wird, weil das Hauptthema dieses heutigen Podcasts ist natürlich die WTA-Finals in Riad in Saudi-Arabien. Und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, als die Vergabe hierher war, dass in Riad gespielt wird. Und natürlich ist sehr viel diskutiert worden und auch die Spielerinnen wurden alle vor dem Turnier von Journalisten dann auch gefragt, wie sie es sehen. Und es gab, die meisten Antworten waren so, wie es die Veranstalter gerne haben wollten, dass sie gesagt haben, ja, ich glaube, es gibt eine Chance und so weiter. Und nur Coco Gauff hat da wieder rausgestochen und hat eine sehr differenzierte Antwort gegeben, hat gesagt, natürlich weiß ich, wie es um die Frauenrechte hier bestellt ist. Und ich war bei den ganzen Calls dabei und ich wollte natürlich, dass hier in irgendeiner Weise dann etwas Nachhaltiges passiert. Und da habe ich gesagt, wenn wir hierher kommen, können wir nicht nur einfach spielen und wieder fahren, da muss auch nebenher was passieren. Und dann hat Julie Murray so ein paar Clinics gemacht, dann hat Ons Jabeur vor Ort sehr viel gemacht etc. Und am Ende, bevor wir gleich auf sportlich kommen, kann man fast sagen, dass die Woche eigentlich so war, wie sich die WTA das vielleicht vorgestellt hat, oder? Bis auf die Zuschauerzahlen, die wir Anfang der Woche dann gesehen haben. Aber ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass die WTA sagt, wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dieser Woche.
Naja, vor allem, wenn man guckt, wie sie mittlerweile ihren Social-Media-Auftritt aufgepeppt haben, ne? Also, es gibt viel mehr Videos, es gibt viel mehr Sachen, sie haben Leute vor Ort. Mhm. Und das ist ja eine der Sachen, warum die ATP es in den letzten Jahren geschafft hat, sich so zu, ich würde mal sagen, der Sportwelt wieder gut zu verankern. Einfach durch die Arbeit, die sie in dem Bereich geleistet hat. Und von daher, ich glaube, damit sind sie zufrieden. Und da wird natürlich auch ein Teil der Kohle reingegangen sein. Und in die Sachen wird auch mehr Kohle reingehen. Und ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen auf auf so ein Management von solchen Situationen guckt, so ein Krisenmanagement, dann ist es wahrscheinlich wirklich ziemlich ideal gelungen am Ende der Woche. Coco Gauff ja, glaube ich, auch gesagt, war alles toll organisiert. Und wer will's ihr verdenken? Es ist ja halt einfach auch ein Fall von, man kann jetzt nicht diesen 8 Frauen aufbürden für alle Menschen, die der Demokratie oder demokratischen Ideen und Idealen nahestehen, diese Sprecherinnenrolle zu übernehmen. Nee. Mhm. Da gibt es genug andere, die das auch machen könnten und natürlich nicht tun und auch nicht im Ansatz tun. Und ich meine, wir hatten die Nummer 1 der ATP, Jannik Sinner, der natürlich nicht wegen dem Geld dahin gefahren ist, sondern einfach nur, weil es ein wichtiges Turnier war. Ja. Und dann kann man das nicht von denen erwarten. Es wäre wunderschön, es wäre toll. Aber Tennis, und das merken wir, ist auch ein immer unpolitischerer Sport. Also er hatte wirklich mal, er ging ja in den 70er Jahren mit der Politisierung der Gesellschaft und war da auch ein wichtiger Gradmesser und auch in gewisser Weise ein Brennglas. Aber es hat seitdem abgenommen. Und man erinnere eben daran, es war auch, da habe ich alt genug dran, mich zu erinnern, es war durchaus umstritten, zum Beispiel als die ATP-Finals damals nach Shanghai gegangen sind, Anfang der Nullerjahre. Und Roger Federer hat das auch alles weggelächelt. Es gab genug Leute, die sich darüber geärgert haben, dass er sich in keinster Weise dahingestellt hat. Hat er auch nicht gemacht. Jetzt ist es natürlich ein etablierter Standort. Mal gucken, ob das bei Saudi-Arabien auch so laufen wird. In der politischen Großwetterlage wahrscheinlich schon. Aber ja, es ist für die WTA wahrscheinlich ziemlich gut gelaufen. Viele hätten sich wahrscheinlich was anderes gewünscht als so ein Achselzucken. Aber ich fürchte, das war, was man erwarten konnte.
Prinzipiell gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass die Spielerinnen nicht in irgendeiner Weise als Ersatz dafür herhalten sollten, was im Vorhinein von Offiziellen etc. gemacht worden ist. Und die Offiziellen haben gesagt, wir wollen nach Saudi-Arabien. Wir müssen vielleicht sogar nach Saudi-Arabien. Gerade die WTA, um die steht es finanziell im Moment wirklich nicht gut bestellt. Und deswegen war es vielleicht dann auch der Zwang. Und was die Spielerinnen gesagt haben, sie sind in vielen Calls mit eingebunden gewesen. Also es ist nicht so, dass es über ihre Köpfe hinweg gemacht worden ist. Die meisten haben sich dann positiv geäußert. Und wie gesagt, differenziert hat sich Coco Gauff mal wieder gemeldet vor dem Turnier. Nach dem Turnier hat sie natürlich dann auch wieder hervorgerufen, dass sie, dass das Turnier sehr gut organisiert war. Und wie gesagt, auch das werde ich ihr garantiert nicht vorwerfen. Diese Entscheidung sollten andere treffen. Es sollten trotzdem mündige Menschen dort dann auch ihre Meinungen kundtun können. Und das haben die meisten jedenfalls getan. Und dieses Turnier findet jetzt auch 2025 und 2026 in Saudi-Arabien, in Riad statt und dann hoffentlich mit mehr Zuschauerinnen und Zuschauern. Wir werden natürlich auch über die ATP-Finals sprechen, die heute losgegangen sind, also am Sonntag, an dem wir aufnehmen. Und wir schauen mal ein bisschen voraus auf das Turnier. Und da gibt es auch eine Nachricht, wo denn die ATP-Finals dann irgendwann mal hinwandern. Und da gibt es durchaus eine kleine Überraschung, wenn man die Nachrichten verfolgt. Und ja, das ist das Programm der heutigen Woche. Wir gehen auf die Zielgerade, beziehungsweise wir sind schon längst auf der Zielgerade dieser ATP- und WTA-Tour. Dann gibt es noch die WTA, die Billie Jean King Cup Finals und die Davis Cup Finals, die dann nächste und übernächste Woche stattfinden. Das war es jetzt erstmal mit diesem Teil. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über diese WTA-Finals sprechen und dann kümmern wir uns um das Sportliche. Coco Gauff hat nämlich einen starken Herbst gekrönt und es war kein einfaches Jahr für die 20-Jährige, für der immer noch erst 20-Jährige, aber sie hat den größten Titel und das größte Preisgeld ever bei einem WTA-Turnier bekommen. Das gleich alles hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Coco Gauff gewinnt die WTA Finals 2024 in einem stellenweise hochklassigen, immer hochspannenden und am Ende sogar richtig dramatischen Match. Hat sie Jinwen Zhang besiegt mit 3:6, 6:4 und 7:6. Und bevor wir auf die einzelnen Matches zu sprechen kommen können, letzten Endes muss man doch sagen, das war ein verdienter Sieg. Ich hatte immer das Gefühl, dass Coco Gauff wirklich die stärkste Spielerin der Woche war, auch schon in der Round-Robin-Phase, auch wenn da eine Niederlage gegen Barbora Krejcikova dabei war.
Ich glaube, es war das größte Preisgeld inklusive der Herren, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und ich glaube, eine der Voraussetzungen, dass ein neuer Standort die ATP-Finals bekommt, ist, dass die Kohle höher sein soll als bei den Damen. Aber da können wir nachher drüber reden. Also Gauff hat hier schon quasi Generationen ihrer Familie durchgefüttert mit dieser einen Woche und hat das Turnier aus meiner Sicht auch zurecht gewonnen. Und wenn man jetzt natürlich so ein bisschen auf die letzten 3 Monate zurückschaut, war sie wahrscheinlich auch die beste Spielerin, also zusammen mit Zhang. Eine von beiden war es, danach kam dann Sabalenka, der natürlich jetzt auch viel Aufmerksamkeit gehörte und das auch völlig zurecht, weil sie die Nummer 1 geworden ist, weil sie das seit den US Open sehr souverän gehandelt hat. Aber im Alltag würde ich sagen, war es entweder Gauff oder Zhang, die hier die beste Spielerin war. Und ich meine, vor, müsste so 2-3 Wochen gewesen sein, war ein spannender Artikel auf Tennis Abstract. Das ist ja diese Statistikseite und ab und an tut der Betreiber Jeff Sackman noch einen Blogbeitrag raushauen. Und er hat dargelegt, wenn Gauff in der Lage wäre, ihre Doppelfehler auf quasi so ein Durchschnittsniveau zu reduzieren von dem, was die Spielerinnen im Moment in den Top, ich meine 60 hat er gesagt, haben, dann wäre sie jetzt vermutlich schon die beste Spielerin der Welt oder wäre es knapp hinter Swiatek übers Jahr gesehen, einfach weil sie, und das habe ich dann heute auch nochmal nachgeguckt, eben jetzt zum Ende der Saison wirklich die beste Bilanz hat, was die gewonnenen Return-Punkte angeht und auch bei den Aufschlagspunkten wirklich in den Top 10 drin ist und eben, wenn sie in der Lage wäre, die Doppelfehler weitestgehend abzustellen, halt wo die Nummer 2 oder 3 wäre. Und man würde es nicht denken, man würde es eben auch nicht denken bei den Löchern, die ihr Spiel hat, und aus meiner Sicht war es jetzt auch in dieser Woche nicht so, dass wir jetzt die neue Coco Gauff gesehen haben, sondern wir haben einfach gesehen, sie war wieder in der Topform, der sie sein kann. Extrem gefährlicher erster Aufschlag, wackeliger zweiter Aufschlag. Vorhand hat irgendwie gehalten, Rückhand ist sowieso fantastisch. Kampfgeist, Zähigkeit, Durchhaltevermögen, taktisch klug gespielt. Das hat gereicht und das reicht halt auch, um eine Top 3, Top 4, Top 5 Spielerin in der Welt zu sein. Man muss ja nicht perfekt sein, um ganz oben zu sein, und das hat sie gezeigt in den letzten Tagen.
Es gibt so ein paar Sachen, die natürlich an ihrem Spiel momentan sehr auffällig sind. Sie arbeitet seit ein paar Monaten mit Matt Daly zusammen und Jean-Christophe Forel und Jean-Christophe Forelle schon in Miami dazugekommen, Matt Daly erst nach dem Sommer. Und Matt Daly gilt so ein bisschen als der Griffguru. Wir haben schon mal drüber gesprochen hier im Podcast. Und es ist immer sehr interessant zu sehen, wie sie vor dem ersten Aufschlag dasteht. Dass sie dann nochmal den Schläger in die linke Hand nimmt, die rechte Hand dann ganz bewusst den Griff setzt, weil sie da anscheinend dran gearbeitet hat. Und dann wirklich dann aufschlägt. Und die Doppelfehlerquote hat sie hier dann schon deutlich nach unten geschraubt. Also das war dann auch am Ende der Grund, warum sie das Turnier dann gewonnen hat, weil sie auch in den entscheidenden Situationen im Finale gegen Jin Wenjiang dann ihre Nerven bewahrt hat. Und in der Vorhand fand ich sie, dieses Mal konnte sie mithalten. Es gab viel zu viele Matches in der Vergangenheit. Und wie gesagt, wir reden da immer noch über eine erst 20-jährige Spielerin. Es gab allerdings trotzdem in der Vergangenheit immer wieder Spiele, wo ihre Vorhand komplett zerbröselt ist. Und dieses Mal hatte sie sich sogar getraut, mitzugehen. Das hat nicht immer funktioniert. Gegen Barbora Krejcikova zum Beispiel. Krejcikova hätte das 3 Tage noch weiterspielen können. Das, was ihr Coco Gauff vorgesetzt hat. Sie hätte wahrscheinlich kein Match verloren gegen sie. Aber sie hat sich getraut und sie hat sich, ich glaube, da ist eine wirkliche Entwicklung zu sehen gewesen. Und da bin ich sehr gespannt auf das neue Jahr und wenn sie jetzt weiterhin in der Offseason viel mit Matt Daly arbeitet, am Aufschlag arbeitet, da bin ich sehr gespannt drauf, wie dann der Start ausfallen wird, weil dann gehört sie für mich zu den, ja, 2 oder 3, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, Top-Favoritinnen auf den Australian Open-Titel.
Ja, und ich glaube, man kann jetzt nicht erwarten, dass sie ihre Vorhand neu erfindet. Das moderne Spiel, was wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, ist ja häufig eher um die Rückhand gebaut. Schauen wir mal zu den Herren rüber. Da hatten wir jetzt ja 2 aus einer Generation, in Djokovic und Murray, die auf der Rückhand zumindest am Anfang wesentlich stärker waren. Und bei Djokovic hat es dann zum Ende der Karriere hin geklappt, dass er auf der Vorhand vermutlich ein bisschen stärker ist. Aber mir fallen nicht viele ein, die das auf dem Level geschafft haben. Und oft reicht es ja, sowas zu schaffen, was Murray oder Zverev geschafft haben, dass sie meistens stabil ist. Und dass dann die Vorteile überwiegen. Und Gauff kommt ja eben auch eher aus der Schule, ist auch super athletisch, hat einen guten Aufschlag, wenn er eben nicht so ein Wackelkandidat zwischendrin ist. Und hat halt Nervenstärke und versteht das Spiel. Und das kann eben reichen. Und nicht jeder muss eine überragende Vorhand haben. Und wir haben natürlich jetzt eine Phase mittlerweile wieder, wo Vorhände, habe ich das Gefühl, wieder wichtiger werden. Aber sie stammt noch nicht aus dieser Zeit und ich würde das jetzt auch nicht erwarten, dass sich das in ihrer Karriere ändert. Aber ich glaube, es kann auch so reichen für 3, 4, 5, 6 Grand-Slam-Titel, wenn alles zusammenkommt. Da sehe ich jetzt nicht, was da riesig im Weg stehen sollte. Und was wir ja generell festhalten können, ist, dass sich jetzt oben bei den Damen wirklich 5, 6 Spielerinnen etabliert haben. Auch fast jede Spielerin, die jetzt hier angetreten ist, kann zumindest auf ein großes Erfolgserlebnis in diesem Jahr zurückschauen und alle versuchen, besser zu werden. Und exakt so macht ja Sport Spaß, wenn die oben sind, versuchen noch besser zu werden und die dahinter sind, versuchen aufzuholen.
Coco Gauff hat gegen Jin Wenjiang gewonnen. Es war, ich habe es eben gesagt, ein hochdramatisches Match am Ende. Es hätte auch in die andere Richtung gehen können, aber im Tiebreak des letzten Satzes ist Coco Gauff sehr, sehr stabil geblieben. Sie hat dieses Match gegen Jin Wenjiang gewonnen und Jin Wenjiang hat am Ende vielleicht, fehlten ihr wirklich nur ein paar Punkte, um ein unfassbares Jahr von ihr zu krönen und das absolute Durchbruchsjahr von Jin Wenjiang. Sie hat hier in der Vorrunde hat sie gegen Arina Sabalenka verloren, das war ihr erstes Match und da hat man auch immer noch, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, hat man immer auch noch gesehen, wo ihre Schwächen sind und wo sie wirklich Probleme hat und dass das Matchup gegen Sabalenka durchaus ein schlechtes für sie bleiben kann, aber gegen Elena Rybakina hat sie gut gespielt und vor allen Dingen gegen Jasmine Paolini hat sie extrem gut gespielt. Im Halbfinale hat sie dann gegen Barbora Krejcikova mit 6:3 und 7:5 gewonnen und auch da hat sie eine wirklich bis dahin stark aufspielende Barbora Krejcikova in die Schranken gewiesen und hat dann dieses Finale erreicht. Und wie gesagt, am Ende fehlen nur einige Punkte. Es gab natürlich mal wieder Diskussionen darum, Jin Wenjiang ist nicht so nahbar und sie hat selber dann auch so ein bisschen den Danielle Collins Swag rausgeholt. Sie hat gesagt, ich bin nicht hier, um Freundinnen zu haben, sondern ich bin hier, um meine Arbeit zu verrichten und um Matches zu gewinnen. Und das mag vielleicht in der Welt, in der wir jetzt seit 20 Jahren leben, wo sich alle immer gern haben, mag das immer noch so ein bisschen strange aussehen und trotzdem ist das sehr, sehr zielstrebig, was sie macht. Und Jin Wenjiang ist eine Spielerin, das ist kein One-Hit-Wonder, die ist gekommen, um zu bleiben.
Wow, und die hat natürlich das Potenzial, wirklich ein Weltstar zu werden.
Ja.
Also Goff hat das auch, aber Zhang hat es halt so richtig. Ich glaube nicht nur in China, weil dieses Auftreten, das hat natürlich auch was. Und sie war ja Teil dieser Nike-Kampagne vor Olympia, wo, ach, da waren vor allem Amerikaner und Amerikanerinnen drin, aber das war ja so ein bisschen, oder hier, auch wie heißt unser französischer Basketballspieler?
Victor Wembanyama.
Genau, die waren da alle drin und ich glaube, sie hat die Möglichkeit, auf dieses Level hochzugehen, was ihr Star-Sein angeht und fast so ein bisschen aus dem Tennis hinauszuwachsen, weil sie eine unter Umständen unnahbare Art hat für ihre Kolleginnen, aber natürlich wirklich so ein bisschen dieses Star-Gehen, um nach außen zu scheinen. Und sie hat natürlich auch ein spannendes Spiel. Sie ist offensiv, sie sucht die Entscheidung, sie tritt durchaus aggressiv auf und das sind natürlich Komponenten, wo man dem Sport so ein bisschen entwachsen kann. Und man muss wirklich sagen, sie hat ein ganz tolles zweites Halbjahr gespielt. Hier gehe ich auch noch einmal kurz auf Tennis Abstract, weil so ganz erklären konnte ich es mir nicht. Und Jeff Seckmann hat sich's angeschaut und hat auch so ungefähr gesagt, naja, ganz erklären kann ich es mir nicht. Sie ist einfach überall 3% besser geworden in allen Statistiken. Mhm. Und auf der Vorhand, auf der Rückhand, im Aufschlag, im Return, überall ist sie einfach ein klein bisschen besser geworden. Und das reicht. Wir haben ja schon häufiger gesagt, um ein Weltklasse-Tennisspieler oder Tennisspielerin zu sein, muss man ungefähr 51-53% der Punkte gewinnen. Viel besser wird's nicht. Es gibt mal 54, 55, 56, aber das sind dann schon absolute Ausnahmen. So die Djokovics und Swiateks dieser Welt. Und irgendwie, ich glaube, es gibt 30 Tennisspieler und Spielerinnen ungefähr immer, die 50% der Punkte gewinnen. Und dann kann man sich ausrechnen, was man schafft, wenn man irgendwo 2-3% besser auf dem Niveau wird. Und sie ist es geworden. Die Quote ist immer noch nicht so toll, aber der Aufschlag ist viel effektiver geworden. Sie kriegt mehr Returns zurück. Die Rückhand ist gegen Sabalenka eine Schwäche, aber ansonsten nicht mehr so ein großes Problem. Die Vorhand ist natürlich ganz toll. Und man muss sagen, sie hat sich da oben etabliert und sie hat auf Sand die Olympischen Spiele gewonnen und auf einem schnellen Boden in Riad das Finale erreicht und ja, wird wahrscheinlich wirklich nächstes Jahr am Grand Slam Titel mitspielen.
Ja, hat sie ja dieses Jahr schon gemacht, ne? Also mit dem Australian Open Finale. Aber wenn du diese Zeilen oder diese Sätze, die du jetzt gesagt hast, vor 20 Jahren gesagt hättest, hättest du über eine Spielerin gesprochen, die auch ein Weltstar geworden ist und die ähnlich unnahbar aussah damals und auf ihre Kolleginnen auch so unnahbar wirkte.
Na, gab es aber einige, ne?
Maria Sharapova meine ich jetzt in diesem Fall.
Hingis, gut, Sharapova, ja, stimmt, war 2004, stimmt. Ja,
genau. Vor 20 Jahren hätten wir genau diese gleichen Sätze über Maria Sharapova gesagt. Und Maria Sharapova ist, und da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, ein absoluter Weltstar geworden.
Ja, ne? Und eben auch ein, die das Tennis überstrahlt hat, ne?
Genau, genau. Und ich bin sehr gespannt auf den weiteren Weg von Jinwen Zhang und ich finde es einfach nur, ich habe es gestern getwittert. Swiatek, Goff mit neuem Coach arbeiten an ihren Schwächen. Sabalenka weiterhin stark, Rybakina mit Ivanisevic als Trainer, Zhang, die einen unglaublichen Satz gemacht hat. Von hinten kommen Kalinskaya und Andreeva, die WTA zur Saison 2025 könnte gut werden. Es sind sehr, sehr viele Komponenten jetzt hier, wo man sagen kann, das deutet auf eine richtig gute Saison hin. Wir hoffen, dass alle Spitzenspielerinnen verletzungsfrei bleiben und dass es wenig Grund gibt, dass Spielerinnen aussetzen müssen. Und wenn das passiert, ich glaube, dann können wir uns auf wirklich die großen Turniere wirklich sehr freuen.
Und wir können auch kurz eins sagen, der Coach von Zhang ist ja kein Unbekannter.
Pierre Riba,
der letztes Jahr noch für Coco Gauff gearbeitet hat. Und deswegen glaube ich auch die netten Worte von Coco Gauff über das Team von Zhang. Also die hat anscheinend ja schon einen Spitzencoach, sonst wäre sie wohl in diesem Jahr nicht noch besser geworden.
Ja, sie hatte ja zwischendurch, das ist ja die lustige in Anführungsstrichen Geschichte mit Wim Fissett, der ist ja als Naomi Osaka dann wieder kam, der war ja bei Jinwen Zhang und als Naomi Osaka wieder kam, ist er Knall auf Fall, ist er dann zu ihr gewechselt und hat dann gesagt, okay, nach mir die Sinnflut. Und dann kam Pierre Riba wieder zurück, weil mit dem hatte Jinwen Zhang vorher schon durchaus Erfolge beziehungsweise den Angriff auf die Weltspitze unternommen. Und jetzt sind die beiden wieder zusammen. Pierre Riba macht einen extrem entspannten Eindruck auf dem Platz, also am Platz. Es ist nicht so, wie man bei anderen Trainern, gerade auf der Frauentour, wir haben über Stefan Uwukow gesprochen, wo man das Gefühl hat, das ist unangenehm, sondern er wirkt sehr angenehm. Und da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, sie hat da ein wirklich richtig gutes Team dann bei Zhang. Wo wir gerade bei einer Spielerin sind, die von Wim Fissett betreut wird, dann können wir doch gerade mal über Iga Świątek sprechen. Die hat hier zwei Siege geholt, eine Niederlage gegen Coco Gauff. Am Ende war sie davon, so ein bisschen belastet, dass sie nicht gegen Jessica Pegula das dritte Match spielte, sondern gegen Daria Kasatkina. Es hätte auch nichts gemacht, wenn sie gegen Jessica Pegula gewonnen hätte. Sie hätte sowieso, wäre sie nur Dritte geworden, weil Jinwen Zhang dann gegen Barbora Krejcikova unterlag. Aber Iga Świątek jetzt das erste Turnier mit neuem Coach, mit Wim Fissett an ihrer Seite. Sie hat gegen Coco Gauff verloren, gegen Krejcikova und Kasatkina gewonnen. Sie ist am Ende in der Vorrunde ausgeschieden und trotzdem kann man sagen, so die ersten Erkenntnisse sind schon da, gerade was den Aufschlag angeht.
Wie meinst du, dass der besser geworden ist, oder?
Zweitmeisten Asse zum Beispiel, die sie in ihrer Karriere gespielt hat, war in ihrem Match gegen
Krejcikova, hat man gleich mal gesprochen. Genau. Ne? Mhm. Ja, also das Spannende war jetzt ja einfach bei ihr wie bei Rybakina, dass beide so lange ausgesetzt haben und sich das, naja, fast wie eine, es ist ja dann keine zweite Saison, sondern das ist mal ein kurzer Winken aus der Offseason und dann geht's jetzt richtig los. Also ich würde das Turnier hier auch in keinster Weise als negativ bei ihr sehen. Sie hat klar gegen Goff verloren, aber da hat man auch in der letzten Sendung drüber gesprochen, das waren die ziemlich perfekten Bedingungen und Voraussetzungen für Goff, um diesen zweiten Sieg zu holen. Und dann wissen wir, kann das passieren in so einer Gruppenkonstellation, dass sie rausfliegen kann, obwohl sie gegen Krejcikova gewonnen hatte und quasi das direkte Duell für sich entschieden hat, aber eine Gruppenkonstellation hinter Krejcikova lag. Und ich würde auch sagen, das sah einigermaßen positiv aus, würde aber warten wollen auf vor allem Australien, um da so ein Gefühl für zu bekommen, weil das war ja ihr eigentliches Problem in den letzten zwei Jahren, dass sie zwar bei den Masters-Hardcore-Turnieren sehr gut aussah, die ja auch reihenweise gewonnen hat, aber wie schaut's aus bei den drei Grand-Slam-Turnieren außerhalb von den French Open? Ist sie da in der Lage, diese Resultate umzusetzen, weiter als die dritte oder vierte Runde zu kommen? Und da bin ich dann gespannt, ob das eine Auswirkung haben wird. Und ich vermute auch, daran wird sie entscheiden, wie läuft die Sache. Und bin dann auch gespannt, wenn es nicht laufen sollte, wie lange hat sie Geduld? Also sie hat vermutlich Geduld bis nach den French Open, aber wenn es da dann nicht läuft, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch ratzfatz geht. Aber warten wir es erstmal ab. Und sie ist für mich immer noch die beste oder zweitbeste Spielerin der Welt, von ihrem Können her sowieso, aber auch von ihren Leistungen. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich's entwickeln. Das Interessante ist ja, dass ihre Hauptkonkurrentin Sabalenka, über die wir gleich noch sprechen, eben das Turnier auch nicht gewonnen hat, weil es nochmal rausgeht. Aber eigentlich hat die zweite Reihe hier so richtig geglänzt. Ja. Und schauen wir mal, was das bedeutet für die Australian Open, ne?
Die zweite Reihe, die allerdings mit sehr wenig Beinfreiheit hinter der ersten Reihe sitzt.
Ja, und ein schräges Bild zu bringen. Jetzt ist ja auch die Frage, wo ordnen wir dann die Rybakina zum Beispiel ein? Ist die zweite Reihe, dritte Reihe? Ja. Die war ja erste Reihe für ganz lang. Also da hat sich eine Gruppe gefunden zumindest.
Ja, absolut. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe, dass die Tiefe durchaus im Moment vielversprechend scheint. Iga Świątek hat selber gesagt, das ist jetzt erstmal so eine Probewoche für uns beide und in der Offseason wollen wir dann an diese Schwächen ran, über die wir dann auch gesprochen haben. Wir haben einen relativ ähnlichen Eindruck von Tennis insgesamt und wissen ungefähr, an was wir arbeiten wollen. Es gibt jetzt nicht unbedingt die ganz großen Geheimnisse. Erstmal der Aufschlag muss natürlich bei Iga Świątek besser werden. Sie muss auf den schnelleren Plätzen dann in irgendeiner Weise versuchen, ihre Vorhand besser einzusetzen. Also es gibt ja einige offensichtliche Themen auch. Bei Elena Rybakina gibt es auch das eine oder andere offensichtliche Thema und das ist erstmal Gesundheit und das hoffentlich hat sie 2025 und dann ist das, was wir letzte Woche auch schon besprochen haben, diese Aussicht mit Goran Ivanišević zu arbeiten, ist halt unglaublich spannend, wie ich finde. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir bei Elena Rybakina, die jetzt schon einen der besten Aufschläge der Welt hat, nächstes Jahr über ein Surfboard Elena Rybakina sprechen.
Oder halt über eine, die wirklich schnell die Entscheidung sucht. Ja. Auch das ist natürlich möglich. Und ihr wird sicherlich sehr gut getan haben, Sabalenka zu besiegen. Sie ist sicherlich vom Matchup her die Hauptkonkurrentin neben Świątek für Sabalenka. Und das war ein gutes Match. Es stand jetzt natürlich unter dem Sternchen, dass Sabalenka das nicht mehr gewinnen musste. Auch das gehört halt zum Gruppenformat dazu. So wie die Niederlage von Goff gegen Krejcikova, das ja ist halt einfach so. Aber trotzdem wissen wir, dass sie ein schwaches oder ein schlechtes Matchup für Sabalenka ist. Und ich würde sagen, den Umständen entsprechend hat sie sich ja auch vernünftig verkauft. Also Paolini ist, glaube ich, jemand, die ihr immer Probleme bereiten wird. Und da hatte ich auch das Gefühl, es ist eher die Luft ausgegangen. Zhang war sie im Match drin, ist halt zum Ende weggeknickt, wie man das erwarten würde von jemand, der jetzt wenig Matchhärte hat über die letzten Monate. Und gegen Sabalenka hat sie dann in einem Matchup, was ihr liegt, wirklich zum Ende hin gut ausgesehen. Ich glaube, da hat Sabalenka jetzt nicht mehr viel Gas gegeben im dritten Satz. Trotzdem, dass sie da so lange mithalten konnte, Chapeau. Und ich glaube, die kann eigentlich mit klarem Blick ins nächste Jahr hineingehen. Und Ivan Nisevic hat ja gesagt, in ihrem Spiel kann auch alles besser werden. Wenn alles besser werden kann, dann kann sie wahrscheinlich sogar die Nummer 1 werden. Also ja. Gucken wir mal.
Ja, dann können sich die anderen erstmal auf was gefasst machen. Und bei Elena Rybakina, wie gesagt, steht eine sehr spannende Offseason an. Und die meisten Spielerinnen sehen wir dann ja auch beim United Cup, der ab dem 27.12. schon beginnt. Also Świątek und Rybakina sind beim United Cup dabei und sind auch bei den Billie Jean King Cup Finals dabei jetzt nächste Woche. Also es gibt eine ganze Menge noch zu besprechen dann beim Frauentennis. Über Barbora Krejcikova müssen wir natürlich auch noch sprechen. Wo du gerade eben fehlende Matchhärte genannt hast, da ist ja Barbora Krejcikova das absolute Paradebeispiel dafür gewesen. Die hat insgesamt 33 Matches in diesem Jahr gespielt, hat Wimbledon gewonnen und deswegen hatte sie quasi die Grand-Slam-Siegerin in Wildcard bekommen. Eigentlich war sie nicht im Race unter den Top 8, aber dadurch, dass sie einen Grand-Slam gewonnen hatte und unter den Top 20 des Races stand, deswegen hat sie diese Wildcard quasi bekommen und war deswegen dabei. Daria Kasatkina hat das kritisiert, hat gesagt, für mich gehören nur die Top 8 eines gesamten Jahres zu den WTA-Finals und nicht eine Spielerin, die einen Grand-Slam gewinnt und trotzdem und dann die ganze Saison untertaucht. Sportlich gesehen gab es nichts zu kritisieren an dem Auftritt von Barbora Krejcikova, die eine enorm starke Vorrunde gespielt hat, gegen Iga Świątek gewonnen hat, dann gegen Jessica Pegula gewann und dann das entscheidende Match gegen Coco Gauff in zwei Sätzen gewann. Und da fand ich sie beeindruckend stark. Sie hat im Halbfinale dann gegen Jin Wenjiang verloren in zwei Sätzen und trotzdem war das jetzt kein Auftritt, wo man gesagt hat, der ist der Platz hier bei den WTA Finals geschenkt worden.
Um das noch ganz kurz einzuordnen, ich hatte mir ihre Punkte angeschaut und war auch interessiert, was war bei Paolini, die ja auch ein bisschen abgefallen ist im letzten halben Jahr. Ich meine, Paolini wäre immer noch in den Top 70 gewesen mit ihren Matches seit Wimbledon und es sind nicht viele. Und Krejcikova ohne ihren Wimbledon-Sieg, jetzt allerdings mit den Punkten, die sie hier geholt hat, ist auch so um die 80. Wären die raus gewesen, wäre sie, glaube ich, knapp in den Top 100 drin gewesen. Also das zur Einordnung, sie war zwischendrin verletzt gewesen, sie ist unkonstant. Das, glaube ich, können wir mittlerweile festhalten. Ich wäre überrascht, wenn sie eine Saison raushaut, wo sie jetzt wirklich irgendwie durchgehend Top 5 Tennis spielt. Schwer vorstellbar, dass das passieren wird. Ich bin hier eher auf Seite der WTA als auf der von Kasatkina. Ich denke, die Grand Slam Siegerinnen sollten dabei sein, zumindest wenn es jetzt nur eine ist. Der Fall wäre jetzt ja gewesen, wenn sich noch eine zweite unter diesem Szenario hätte qualifizieren können, dann wäre die bessere im Race nach Riad gefahren. Ich glaube, Krejcikova gehört dazu. Krejcikova ist auch eine, die unangenehm ist für die Top-Spielerinnen. Ich glaube, es war unrealistisch, dass sie das Ganze hier gewinnt, aber sie hat sich teuer verkauft und ich kann mir auch vorstellen, dass sie in ihrer Karriere noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird. Kann mir aber eben auch vorstellen, dass sie jetzt nicht so dauerhaft sich in den Top 10 festsetzen wird.
Ich hatte ja das Glück, mit Andrea Petkovic das Match zwischen Coco Gauff und Barbora Krejcikova zu kommentieren. Und da hat dann auch Andrea Petkovic immer wieder gesagt, es ist nicht ganz so auffällig, wie Krejcikova spielt. Aber man spielt gegen sie und sie hatte wohl auch das seltene und das eher zweifelhafte Glück, gegen Krejcikova mal zu spielen. Sie lässt einen jeden Ballwechsel 50 Zentimeter, einen Meter länger laufen und nochmal einen Ball spielen und nochmal mit der Vorhand den gesamten Platz öffnen. Und am Ende hat man so viele Kilometer abgerissen und weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Und was ich beeindruckend fand, wie sie den Platz öffnen kann mit ihrer Vorhand, was sie für Winkel spielen kann. Und ja, das sieht vielleicht nicht so flashy aus wie bei Coco Gauff oder bei Iga Świątek oder so, aber das ist so effektiv und das hat so viel Spaß gemacht, dieses Match zu kommentieren und dann auch zu sehen, dass ich dann auch sage, ja, Krejcikova, in mir hast du niemanden, der da widerspricht, dass du sagst hier, sie könnte nochmal einen Grand Slam gewinnen.
Ja, ich glaube, ist auf jeden Fall im Bereich des Realistischen wahrscheinlich eher auf Sand oder auf Rasen als jetzt auf einem schnellen Hardcourt. Aber es ist halt auch ein so ein bisschen oldschooliges, aus der Zeit gefallenes Tennis.
Ja.
Und ich glaube, hätte Federer nicht so viel Power generieren können, dann hätte das jetzt nicht so ganz unähnlich zu dem von Krejcikova ausgesehen. Und dann ja, hätten die Leute vielleicht auch gesagt, ja, keine Ahnung, wie der eigentlich gewinnt. So war es relativ offensichtlich, wie er gewinnt. Und bei ihr ist es halt einfach, es ist halt auch ein Geschicklichkeits- und Denk- und ein Geduldssport. Nicht nur ein Ausdauersport, wie es in den letzten Jahren der Fall war, oder ein Powersport. Und das macht Tennis ja auch interessant, dass man es auf verschiedene Arten und Weisen gewinnen kann. Das sieht man ja auch hier. Ich meine, wir sollten kurz, glaube ich, noch Sabalenka erwähnen, die halt auf eine ganz andere Art und Weise Tennis spielt. Und ich glaube, es ist einfacher, sich damit im ersten Augenblick zu identifizieren oder da auch gegen eine Antipathie gegen zu entwickeln, als das jetzt bei Krejcikova der Fall ist.
Wir können jetzt gerade über Arina Sabalenka sprechen, die so ein bisschen jetzt hinten rübergefallen ist, aber sie hat ihre Vorrunde mit 2-1 gewonnen, hat gegen Elena Rybakina verloren im dritten Satz, hat vielleicht dann, als sie dann das zweite Break kassiert hat oder das vielleicht schon auch nach dem ersten Break, dann gedacht, ja, vielleicht muss ich jetzt hier nicht mal 100% geben. Sie stand als Gruppenerste fest in ihrer Gruppe, hat dann im Halbfinale gegen Coco Gauff verloren und das ist vielleicht etwas, wo man sagt, das war überraschend und trotzdem am Ende, sie war nicht die beste Spielerin dieses Turniers, aber sie hat in Ansätzen gezeigt, gerade in ihren ersten beiden Matches, die sie gespielt hat gegen Jin Wenjiang und gegen Jasmine Paolini, wenn sie gut drauf ist, wenn sie den Ball gut im Schläger hat, dann ist sie die Spielerin, die man momentan auf den Hartplätzen, vor allen Dingen auf den schnelleren Hartplätzen besiegen muss. Das hat Coco Gauff getan und die hat dann verdient gewonnen, dieses Turnier.
Ja, würde zustimmen. Schon interessant, dass sie eben wirklich zweimal zum Ende des Jahres verliert. Das ist jetzt natürlich auch die ungewöhnliche Situation des Gruppenformats, dass ihr das so passiert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr das auch durchaus ein bisschen fuchsen wird. Und ich bin gespannt, wie sie dann mit dem Druck umgehen wird, jetzt als zweifache Titelverteidigerin und Welt Nummer 1 nach Australien zu fahren und da zum dritten Mal dann den Titel zu gewinnen, ob ihr das so einfach gefallen wird, gelingen wird, oder ob sie da zum Beispiel im Gegensatz zu diesem Jahr auch mal in den früheren Runden ins Straucheln kommen wird. Aber über die Saison war sie jetzt die beste Spielerin, keine Frage, und steht da auch verdient oben. Und vielleicht wird es auch die beste Saison ihrer Karriere am Ende sein. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass sie zweimal hingefallen ist am Ende. Aber spricht ja nichts dagegen, dass sie stärker zurückkommt.
Ja, vielleicht war die Saison auch dann ganz schön lang. Also das, was Arina Sabalenka in diesem Jahr durchgemacht hat, das ist ja dann auch schon eine heftige Geschichte gewesen insgesamt. Also das Jahr war schon sehr, sehr abwechslungsreich für sie. Im Guten wie im Schlechten.
Ja, und also jetzt ist auch keine Frage mehr, dass sie zwar noch nicht ganz auf Augenhöhe, was die Karriere angeht, mit Świątek ist, aber sie ist halt in Sphären vorgestoßen, die nicht viele in der Tennisgeschichte geschafft haben. 3 Grand-Slam-Titel, das haben, weiß ich, keine Ahnung, vielleicht 50 Leute geschafft. Ich müsste es jetzt nachgucken, ist jetzt wirklich nur einmal über den Daumen gepeilt. Aber um die bei den Amerikanern so geliebte Hall of Fame rauszuholen, in die würde sie jetzt ohne irgendwelche Widerstände reinkommen.
Barbora Krejcikova übrigens auch, ne?
Zumindest mit den Doppelergebnissen, denke ich auch, ja.
Ja. Ein Satz gerade noch zu Daria Kasatkina, Jessica Pegula und Jasmine Paolini. Paolini hat man vielleicht dann so ein bisschen angemerkt, dass die Saison sehr lang war. Sie hat ja auch noch Doppel gespielt. Auch das ist nicht zu 100% glücklich für die beiden gelaufen. Auch in der Vorrunde ausgeschieden mit einem Sieg und 2 Niederlagen. Sie war am Ende vielleicht so ein kleines bisschen, naja, am Ende. Jessica Pegula hatte eine gute Trainingswoche, hat dann die ersten beiden Matches verloren, hatte Knieschmerzen, musste dann aufgeben. Und Daria Kasatkina ist als Ersatzspielerin eingesprungen, war vielleicht auch sehr motiviert und trifft dann auf ihre Nemesis Iga Świątek, die ihr überhaupt keine Chance gelassen hat. Die drei Spielerinnen sind vielleicht nicht die, die am Ende allzu zufriedenst hier rausgehen.
Zumindest nicht mit dem Turnier, mit der Saison bestimmt. Ja. Also Paolini hat mit ziemlicher Sicherheit die beste Saison ihrer Karriere gespielt.
Das würde ich auch darauf wetten, dass sie zufrieden aus diesem Jahr rausgeht.
Und Pegula, meine Güte, hat das Finale US Open erreicht. Man muss sagen, seitdem nur 7 Matches gespielt, 3 gewonnen, 4 verloren. Das ist jetzt natürlich nicht so der Knaller. Gucken, ob die sich fürs nächste Jahr wieder fangen kann. Und Kasatkina ist, glaube ich, schon am oberen Limit von dem, was möglich ist. Also mit ihrem Spiel ist sie irgendwo zwischen 10 und 20 einzuordnen. Viel höher wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und das heißt, für sie war das eigentlich eine Saison, wo sie exakt das geschafft hat, was sie wollte und sollte. Und ja, gut, wir wissen, dass es problematisch im Matchup für sie aussieht gegen Świątek. Gegen jemand anderes hätte sie wahrscheinlich besser ausgesehen. Und so hat sie am Ende wenigstens ein bisschen Geld mitgenommen.
Ja, das hat sie. Lass uns noch gerade einen Blick aufs Doppel werfen. Da gab es so das ein oder andere wirklich spannende Ergebnis. Nadia Kitschinok, Jelena Ostapenko ohne Sieg da rausgegangen aus ihrer Gruppe, auch Suwaje und Elise Mertens in der Gruppe ausgeschieden. Katrina Siniakova und Taylor Townsend haben die Vorrunde beherrscht, genauso wie Gabi Dabrowski und Aaron Routliff, und beide traten dann im Finale aufeinander, und da haben Gabi Dabrowski und Aaron Routliff gegen Katrina Siniakova und Taylor Townsend mit 7-5 und 6-3 gewonnen. Ist die Aura von Katrina Siniakova schon wieder am Ende?
Wahrscheinlich nicht.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Ich war jetzt ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade geguckt hatte. Wir hatten schon mal erwähnt, wir hatten uns ein bisschen über das Doppel unterhalten, dass es da diesmal sehr viel Geld zu verdienen gab, und ich wollte gerade im Kopf ausrechnen, wie viel Kohle Routliff hier im Vergleich zu ihrer Karriere gemacht hat. Demnach, ob das Geld hier schon eingepflegt war, entweder ein Drittel oder ein Viertel ihres ganzen Karriereverdienstes kam aus dieser Woche. Und so wenig hatte die vorher nicht verdient. Also hier gab es wirklich sehr, sehr viel Kohle. Und das war auch einer der Gründe, warum die WTA hier hingegangen ist. Dabrowski und Routliff, ja, beides jetzt nicht so die schillerndsten Charaktere, wirklich eher Arbeiterinnen, und für die natürlich eine total coole Geschichte, dass sie das hier gewonnen haben. Da sind Siniakova und Townsend schon ein bisschen charismatischer und ein bisschen auffälliger von der Art her. Aber muss sagen, Dabrowski und Routliff, starke Aufschlägerinnen, denen hier natürlich auch dann die Bedingungen entgegengekommen sind, und die werden das ja gern mitgenommen haben. Also brutto hier irgendwie knapp $550.000, das ist für eine Doppelspielerin extrem viel Geld.
Ja, 1,125 Millionen Dollar haben die beiden zusammen gewonnen. Eins noch gerade, wo du gesagt hast, Siniakova, Townsend sind ein bisschen charismatischer. Wenn Taylor Townsend einen Raum betritt, dann ist das schon alles sehr zentriert auf sie. Das ist enorm, was sie für eine Erscheinung ist.
Ja, und es ist ja auch cool, dass sie wieder zurückgekommen ist.
Ja.
Also die hat ja auch durchaus ein paar Höhen und Tiefen gehabt. Weiß auch nicht, ob sie jetzt im Einzel jemals irgendwie Top Ten oder so stehen wird. Aber ich glaube, sie wird noch ein paar Jährchen präsent sein im Tennis.
Das glaube ich auch. Und wenn es nur im Doppel ist und wenn sie zwischendurch mal einen Grand-Slam-Titel braucht, dann kann sie ja immer noch bei Katerina Siniakova anrufen, und dann machen die beiden wieder einen Titel perfekt. Also, das Doppel haben Gabi Dabrowski und Aaron Routliff gewonnen, und das verdient dann auch am Ende in diesem Finale mit 7-5 und 6-3 gegen Katerina Siniakova und Taylor Townsend. Das waren die Frauen. Die werden jetzt zu den Billie Jean King Cup Finals reisen. Ich werde nächste Woche auch da sein, am Freitag dann das deutsche Team gegen Großbritannien sehen, und dann gibt es dann den Podcast zu den ATP Finals und dann auch zu den ersten Eindrücken von den Billie Jean King Cup Finals. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die letzten verbliebenen Turniere der ATP Tour sprechen in diesem Jahr. Wir werden über die ATP Finals sprechen und wo die ATP Finals vielleicht hingehen werden. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Turniere, bevor die ATP Finals losgehen, sind gerne mal die gekniffenen. In diesem Fall waren es Metz und Belgrad, die angetreten waren. Und eigentlich hatten sich noch sehr viele Spieler gemeldet für die Turniere in Metz und Belgrad. Und da gab es zum Beispiel auch noch, gab es noch Punkte zu gewinnen. Und alle wussten noch nicht so richtig, können sie sich noch qualifizieren für die ATP Finals. Dann gab es die große Meldung, dass Novak Djokovic dieses Jahr nicht mehr bei den ATP Finals antreten wird. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass er zuletzt auf den Malediven gesehen worden war mit einem Schirmchengetränk in der Hand. Er war in dieser Woche in Belgrad dann und konnte dann auch die Siegertrophäe übergeben. Aber es hatte sich dadurch dann alles so ein kleines bisschen verrückt und die vor diesen beiden Turnieren standen die ATP-Finals-Teilnehmer fest. Und dann haben natürlich einige zurückgezogen, einige sind nicht mehr angetreten und so weiter. Das ist schon ein bisschen bitter, was die Turniere dann so durchmachen müssen, ne?
Sagen wir so, ist jetzt vielleicht eher was wie Challenger-Corner, was vorumgekommen ist, ne?
Ja.
Also das war jetzt nicht die ATP-Spitze, die bei beiden Turnieren angetreten ist, beziehungsweise dann jeweils das Finalwochenende erreicht hat. Und ist ja auch total verständlich, dass diejenigen, die sich dann qualifiziert haben, rausziehen. Würde ich genauso machen. Stell dir vor, du verletzt dich da. Nee. Und dann kannst die ganze Kohle irgendwie sausen lassen. Und die ganzen Punkte, die da im Angebot sind. Und ja, so wurden es dann im Endeffekt wirklich ein bisschen Challenger. Und ich versuche gerade durchzuzählen. Es sind bestimmt zusammen irgendwie bei beiden Turnieren 10 Lucky Loser oder so gewesen. Vielleicht waren es auch weniger, aber irgendwie so um den Dreh 8 bis 10 dürften es gewesen sein. Und so hat sich es halt auch angefühlt.
Also in Metz waren es 6 und in Belgrad waren es 1. Nur einer.
Na, immerhin
Sieben. Dusan Djukovic, der dann Alexis Minor ersetzt hatte. Und Nuno Borges war dann für Tommy Paul reingekommen. Tommy Paul hatte dann auch noch abgesagt vorher. Dann lass uns doch mal über Belgrad sprechen, weil Novak Djokovic hat Denis Shapovalov den Siegertitel oder die Siegertrophäe überreicht. Und Denis Shapovalov ist einer, ich hätte ihn fast schon Has-Been genannt, wie man in den USA bzw. in England sagt, also einer, der mal da gewesen ist, aber nicht wieder zurückgekommen ist. Seit 2019 hatte Denis Shapovalov keinen Titel mehr auf der ATP-Tour geholt. Und das war jetzt der erste. Und er hat ihm sehr, sehr viel bedeutet. Und er hat gute Leute geschlagen. Das müssen wir dann auch mal dazu sagen. In der ersten Runde Marton Fucsovics, in der zweiten Runde Nuno Borges, da hat er sehr gut gespielt. Viertelfinale gegen Christopher O'Connell, im Halbfinale gegen Jerzy Lehecka, seine beste Leistung wohl mit 6-2, 6-1 und dann im Finale gegen Hamad Medjedovic 6-4, 6-4. Er hat mal wieder gezeigt, wenn er gut drauf ist, wenn er durchaus schnelle Hartplätze hat, vor sich hat, dann kann er noch vielen Leuten sehr gefährlich sein. Es ist in den letzten Jahren sehr schwierig für ihn gewesen und er war zwischendurch, glaube ich, sogar aus den Top 100 rausgefallen. Er ist jetzt wieder auf dem Weg der Besserung und diese 250 Punkte sind halt so unglaublich wichtig, weil sie bis nächstes Jahr nicht verfallen, bis Ende nächsten Jahres nicht verfallen. Also er geht dann nochmal mit einem richtig guten Gefühl in diese Winterpause.
Und ich meine, es ist eine Diskussion, die wir hier natürlich auch in der Sendung immer wieder haben, die es im Tennis immer wieder gibt, diese natürlich auch sehr menschliche Annahme, wenn jemand in einem bestimmten Alter nah an den Top 10 dran ist, dann muss es ja eigentlich weiter nach oben gehen. Und ich würde mal sagen, für einen, der es dann wirklich in die Top 5 vorstößt, fällt mindestens einer halt auch nach hinten raus und ist zwar dann noch gesehen, aber kommt auch vielleicht nie wieder ran. Also ist natürlich möglich, dass Shapovalov nochmal Richtung Top 10 geht. Wird wahrscheinlich irgendwie schon reichen, dass er mal in Wimbledon das Finale erreicht, was nicht unmöglich ist. Aber ich glaube, viele junge Spieler profitieren und Spielerinnen gilt es natürlich genauso davon in den ersten 1-2 Jahren, wo sich die Tenniswelt noch nicht so auf sie eingestellt hat, dass sie nach oben schießen können. Aber wenn sie dann nicht in der Lage sind, sich in irgendeiner Form anzupassen an die Gegebenheiten und oder besser zu werden, dann kann es halt auch schnell wieder nach hinten gehen. Und das war ja bei Shapovalov der Fall. Und ich würde sagen, diese Woche hat er gut das durchgezogen, was er wahrscheinlich immer müsste, mit relativer Sicherheit sein Powerspiel verwaltet. Aber das haben wir halt auch in den letzten paar Jahren immer mal wieder gesehen, dass ihm das gelingt. Und dann gelingt es ihm aber auch für 3 Monate nicht und dann mal für eine Woche wieder. Und da hat er sich so ein bisschen jetzt festgesetzt in dieser Rhythmik, wie seine Tenniskarriere verläuft. Und von daher super Geschichte für ihn, dass er hier ein zweites Turnier gewonnen hat. Er ist absolut ein spektakulärer Spieler. Ob es was bedeutet, weiß ich nicht. Aber du hast genau das Richtige gesagt. Er hat jetzt am Ende gewonnen und nimmt die 250 Punkte mit. Die helfen ihm. Er hatte ja vorher schon in Basel, müsste es gewesen sein, gut ausgesehen. Also das hilft ihm jetzt alles im nächsten Jahr. Ob es irgendwas langfristig bedeutet, weiß ich nicht. Immerhin hat er jetzt Janko Tipsarevic angeheuert. Mal gucken, ob das einen Unterschied machen wird.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und es ist auf jeden Fall eine Nachricht für ihn gewesen. Er muss überhaupt nicht in irgendeiner Weise sagen, ja, ich habe nur gewonnen, weil da die anderen Spieler nicht dabei waren, weil Rublev vorher noch rausgezogen hat oder so. Egal. Letzten Endes, was zählt sind diese Siege und was zählt sind die 250 Punkte, die er geholt hat. Und damit kann er einfach ganz beruhigt ins neue Jahr erstmal gehen. Er ist jetzt auf Platz 56 in der aktuellen Weltrangliste. Er nimmt eine ganze Menge Selbstvertrauen mit, dann auch zu den Davis Cup Finals, wo es dann ja gegen Deutschland geht am 20. Am 20. oder am 18.? Einer von beiden. Ich glaube am 18. 20. ist auch egal. Auf jeden Fall nimmt er sehr viel Selbstvertrauen mit zu den Davis Cup Finals. Und das kann ihm ja überhaupt nicht schaden. Und er geht natürlich dann auch mit einem besseren Gefühl in diese Winterpause. Also Denis Shapovalov hier mit einem richtig, richtig guten Turnier. Und er gewann im Finale gegen Hamad Medjedovic. Und der kommt aus Serbien und der hätte natürlich sicherlich gerne diesen Titel dann mitgenommen, hat gute Leute hier geschlagen. Brandon Nakashima in der ersten Runde in 3 Sätzen, da waren 6 gesetzt. Dann Alexander Kovacevic, dann Francisco Cerundolo mit 6-4 und 6-2 nach Hause geschickt. In 3 Sätzen dann gegen Laszlo Djere gewonnen und im Finale 4-6, 4-6 unterlegen. Vielleicht war es dann am Ende auch so ein bisschen, dass die Kraft nachgelassen hatte, weil das Match gegen Laszlo Djere, das war schon sehr, sehr aufreibend für ihn dann. Er ist nicht unbedingt, wie drücke ich es glimpflich aus, wie er ist nicht unbedingt der ästhetischste Spieler, den man so im Moment auf der Tour hat. Aber er hat sich jetzt so langsam seine Nische gesucht und gefunden dann auch.
Schon die Saison an sich aber ein bisschen enttäuschend. Ne? Ja. Also hat er Next-Gen-Finals gewonnen. Man konnte denken, naja, Top 50 sollten irgendwie drin sein. Hat sich jetzt hiermit so auf die 108, 9, 10 so in dem Bereich noch gerettet im Race. Und wird, ich denke, am Ende ins Australian Open Hauptfeld irgendwie reinkommen. Aber man konnte mehr erwarten nach dem letzten Jahr. Und wenn ich das so die Resultate anschaue, würde ich sagen, Challenger-Tour noch nicht so seins. Große Matches, kann er mal einen raushauen. Hier auch vor Heimkulisse natürlich überzeugt. Nur wenn man nicht gerade ein absolutes Ausnahmetalent ist und irgendwie super schnell durch die Challenger durchkommt, dann wird man eben da zumindest einmal konstant die Leistung bringen müssen. Und wir wissen auch, wenn man den Sprung nicht so richtig schafft, dann kann es halt sich auf einmal ein paar Jahre ziehen, weil dann auf einmal auch jüngere Gute von unten durchkommen, die einen dann wieder beiseite drängen können. Also ich würde mal sagen, wenn er nach oben will, und oben sind jetzt für mich erstmal die Top 50, dann sollte das lieber im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr auch wirklich schaffen, bevor es dann irgendwann eng wird und er sich da unten irgendwie festbeißt. Weil was ich bei ihm noch nicht sehe, ist, dass er wie Shapovalov halt mal einen raushauen kann. Wir wissen, Shapovalov hat das Level, um Grand Slam Halbfinale zu erreichen. Wahrscheinlich sogar ein Grand Slam Finale. Nicht konstant, aber er kann's. Und das sehe ich bei Medjedovic noch nicht. Von daher, irgendwo wird er jetzt mal den Weg nach oben, denke ich, finden müssen.
Ich sehe es auch noch nicht. Also ich habe immer so ein bisschen, für mich ist er dann auch so ein bisschen der Typ Aslan Karatsev. Der kann zwischendurch mal, glaube ich, noch ein halbes Jahr lang so richtig alles weghauen. Wenn es wirklich alles zusammenkommt und wenn alles zusammenläuft, dann meine ich, dass er das wirklich schaffen könnte. Aber ich glaube, nachhaltig ist das im Moment noch nicht für Top 50. Und da fehlt mir dann auch noch einiges. Und ich habe halt gesagt, er ist 21, dass er seine Nische so ein bisschen gefunden hat. Ich glaube schon, dass er mit diesem Stil dann auch weitermachen kann und dass er damit gute Erfolge feiern kann. Ich erwarte jetzt auch keine Top 10 oder Top 20 von ihm, aber ja, dass er sich diese Nische dann auch noch weiter ausbaut und dass er sie vielleicht dann irgendwann mal die Top 50 angreifen kann. Momentan sehe ich es halt noch nicht so richtig.
So. Warten wir ab.
Sollen wir noch über ein oder zwei Spieler aus Belgrad sprechen? Dann müsste ich mal gucken, wen haben wir denn noch? Jerzy Lehecka, der hat hier nochmal ein ganz gutes Turnier hingelegt. Marin Cilic besiegt, dann gegen Lukas Klein gewonnen. Lukas Klein hatte vorher gegen Thomas Martin Echeverry in 2 Sätzen gewonnen. Und Jerzy Lehecka hat dann gegen Lukas Klein gewonnen und am Ende gegen Denis Shapovalov verloren. Für ihn ein gutes Turnier. Eins noch gerade, Lukas Klein. Anfang des Jahres, ich weiß es noch, dass wir über ihn, über sein 5-Sets-Match damals gegen Alexander Zverev bei den Australian Open gesprochen hatten. Ich habe gedacht, der ist doch irgendwann kurz vorm Durchbruch. Es kommt und kommt nicht bei Lukas Klein. Das ist sehr, sehr lustig.
Hier hat er auch, ich meine zwar 6-3 und dann entweder 4-1 oder 4-2 geführt. Ja. Gibt es halt noch weg, ne? Also so klein sind am Ende die Unterschiede. Und das ist halt einer, der hat es noch nicht so richtig von der Challenger Tour runter geschafft. Und irgendwann ist es zu spät. Und wahrscheinlich ist es zu spät für ihn, um sich wirklich da oben so richtig festzusetzen. Kann mir vorstellen, bei seinem Talent haut er mal 1-2 Saisons raus, wo er irgendwie Top 80 Tennis spielt und dann genug Geld verdient, dass er zumindest mit ein paar Reserven aus der Karriere rausgeht. Aber ja, ich glaube, ich würde nicht so gern Profisportler sein wollen. Da entscheiden schon echt so ein paar Feinheiten darüber, ob man am Ende oder wie es am Ende für einen läuft.
Ja, also wie gesagt, bei den Australian Open damals ging Zverev sah er 4 Sätze lang aus wie ein Top 20 oder Top 30 Spieler und er hat es leider auch so nicht so richtig unter Beweis gestellt bislang und das sind solche Spieler, es gibt so ein paar Leute, die bei Twitter sind zum Beispiel noch, die immer eine Prognose Anfang des Jahres abgeben, wer ihrer Meinung nach unter die Top 100 kommt und Top 100 gehört und dann wurden Medjedovic und Lukas Klein dann auch immer wieder genannt, beide haben es nicht geschafft in diesem Jahr und da bin ich sehr gespannt, ob dann nächstes Jahr dann der Durchbruch kommen wird. Ansonsten, glaube ich, können wir dieses Turnier beiseite legen und können dann nochmal über Metz sprechen, über ein Turnier, was extrem stimmungsvoll war. Franzosen und ihre 250er Turniere, das ist eine große Liebe, eine große innige Liebe. Und auch dieses Mal wurde natürlich Richard Gasquet so ein kleines bisschen gefeiert, hat gegen Alex Mickelson mit 7-6 verloren, hat aber vorher gegen Thiago Monteiro mit 7-6 im dritten Satz gewonnen und hat hier nochmal einen schönen Abschied gefeiert. Er wird ja nächstes Jahr bei den French Open seinen Abschied geben, beziehungsweise seinen Karriererücktritt. Ein Spieler, der uns vor 2 oder 3 Jahren schon aufgefallen war, weil er so durch die Challenger Tour durchgerohrt war und dann aber nicht diese Konstanz hatte, das ist Benjamin Bonsi. Der hat dieses Mal dieses Turnier gewonnen und hat es im Finale gegen Cameron Norrie gewonnen. Und das ist ja ein bisschen auch so ein Turnier von Zweien, die sich eine bessere Saison vorgestellt hätten auf verschiedenen Niveau-Levels. Aber Bonsi hat sich hier durchgesetzt, unter anderem gegen Casper Ruud mit 6-4 gewonnen, gegen Quentin Alice gewonnen, dann gegen Alex Mickelson in 3 Sätzen und dann am Ende gegen Cameron Norrie in 2 Sätzen 7-6 gewonnen. Und damit ist er wieder unter die Top 100 zurückgekehrt und ist bei den Australian Open nächstes Jahr im Hauptfeld.
Für mich so ein bisschen der Talon Griggs vor, der es nicht geschafft hat.
Bisher, ja, genau.
Ne? Also beide hatten diese fantastische Saison auf den Challengern. Und Kriegsports genutzt, hat dann 2 ATP-Titel gewonnen und sieht auch so aus, als wenn er sich unter den Top 50 wird langfristig halten können. Und Bonsi hat es nicht geschafft und war in diesem Jahr, glaube ich, schon Richtung 200 abgerutscht und hat jetzt 21 von 22 Matches zum Saisonende gewonnen, fast alles Halle. Ist ein kompakter Spieler, ein guter Spieler, jetzt keiner, der so besonders ist, dass man jetzt denkt, der geht in die Top 20 rein oder so, aber eigentlich jemand, der in der Lage sein sollte, dieses Tennis, was er zwischendrin spielen kann, auch über einen längeren Zeitraum zu halten und dann nach oben zu gehen. Aber jetzt kriegt er die zweite Chance. Er hatte schon mal eine, da ist ihm nicht gelungen. Mal schauen, ob er die zweite jetzt nutzen kann. Und meines braucht er nur 1-2 richtig gute Resultate dann bei Masters-Turnieren, wenn man sich dafür qualifiziert. Und dann kann man sich da oben festsetzen. Unmöglich ist es nicht. Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt ja erstmal für ihn eine sehr coole, singuläre Geschichte, dass er hier zu Hause einen 250er gewinnt und sich damit belohnt. Und jetzt schauen wir, ob er es nochmal nutzen kann.
Aber eins nochmal gerade hier, Metz, Marseille und auch natürlich Paris, das Masters 1000 und so, da ist schon immer echt richtig Alarm.
Ja, gehört wahrscheinlich auch irgendwie so zum Jahreskalender dazu. Ne?
Mhm. Ja, absolut. Cameron Norrie. Der hatte auch ein eher schwieriges Jahr und ist von Jack Draper überholt worden. Und dann war dieses Jahr dann auch noch die Nachrichten rund um den Rücktritt von Andy Murray. Also die Saison war eher eine unauffällige. Cameron Norrie stand nie im Mittelpunkt. Ist, glaube ich, auch kein Typ, der im Mittelpunkt stehen möchte. Und trotzdem hätte er sich, glaube ich, eine bessere Saison vorgestellt und hat hier jetzt nochmal ja, so einen kleinen Bonuspunkt sich hier geholt. Gegen Roberto Caballes Baena, Lüker van Aasch, Sisu Bergs immer in 3 Sätzen gewonnen und dann gegen Corom Tumute mit 6-2, 7-6 gewonnen. Hinterher wurde festgestellt, dass Cameron Norrie gerne in der Landessprache seines Gegners sich anfeuert, hat gegen Corom Tumute ständig Allee gerufen und so weiter. Das ist der Krieg der kleinen Gesten und der kleinen Geschichten.
Na, ich denke an Iranium Corné.
Natürlich, why you say vamos?
Ja.
Und Norrie ist hier ins Finale gekommen. Ich gebe zu, es haben hier 2 Spieler gespielt bei diesem Turnier, denen ich etwas weniger gerne zugucke als anderen Spielern. Das sind Cameron Norrie und Alex Mickelson. Und einer von beiden hat das Halbfinale erreicht, Mickelson, der andere hat das Finale erreicht und hat gegen Benjamin Morrissey verloren. Cameron Norrie, für ihn dann auch so ein versöhnlicher Abschluss dieses Jahres, dieses durchaus sehr komplizierten Jahres.
Und gehört ja in die Top 50. Also Top 10 war wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gerankt, aber Top 50 passt doch auf jeden Fall. So gut ist er. Und er hatte jetzt eben das Pech, dass er ein bisschen länger verletzt gewesen ist. Aber man hat gesehen, dass er halt echt schon ein guter Spieler ist. Und ich meine, es war das erste Finale für ihn in der Halle. Auf allen anderen Belegen hat er das schon geschafft. Ich meine, er hat sogar auf allen anderen Belegen schon ein Turnier gewonnen. Und das Match gegen Mute in seiner Eigenheit ja auch durchaus unterhaltsam. Mute, muss man auch sagen, natürlich bis von der Auslosung hier Glück gehabt. Quasi 1,5 Matches gespielt und schon im Halbfinale gestanden. Und ich glaube, hätte er den 2. Satz gewonnen, hätte er Norrie hier auch irgendwie niederringen können. Und es war bis auf Mute jetzt auch nicht das charismatischste Halbfinale. Ne?
Nee.
Also muss man auch sagen, Mickelson eben jetzt auch nicht so der spannendste Typ, wobei es natürlich kurios war. Er war verletzt und er konnte zwischendrin oder er konnte zum Ende wieder von oben aufschlagen, aber irgendwie hat nur 120 km/h bis 130 km/h reingerollt. Also hat er zwischendrin von unten aufgeschlagen, aber nicht wie man es von Mouté kennt, diese reingelupften Bälle, sondern als wenn er eine Vorhand schlagen würde. Die sind also durchaus mit Saft drüber gekommen. Es sah aber sehr kurios aus. Und Bonzi hat sich davon aber so irritieren lassen, dass er das Match fast noch abgegeben hätte. Also das war schon sehr schräg. Und man muss sagen, auch Mickelson hat am Ende ein gutes Jahr gespielt und scheint sich da oben auch erstmal festzusetzen, da oben als in Top 100.
Ja, und wie gesagt, das ist auch jetzt nicht, das ist mein eigenes Ästhetikempfinden, was ich dort habe bei Cameron Norrie und Alex Mickelson. Alex Mickelson kann so ein zweiter Riley Opelka werden. Und Riley Opelka hat es ja unter die Top 20 geschafft auch. Und Mickelson, da spricht nichts dagegen, dass er das auch erreicht. Es ist nur, wie gesagt, ich habe ein anderes Ästhetikempfinden, was Tennis angeht. Das wird Alex Mickelson relativ egal sein, was ich hier habe. Quantum Moté, lass uns gerade noch über ihn sprechen. Der hat gegen Jan-Lennard Struff gewonnen. 7-6-5, 7-6-3. Jan-Lennard Struff hätte das Match gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Hatte den ersten Satz schon mit Break vorgehabt und hat dann noch den Tiebreak verloren. Hat sich vielleicht auch so ein kleines bisschen rausbringen lassen. Moté profitierte dann davon, dass Andrei Rublev nicht antreten wollte und stand sofort im Halbfinale. Moté ist einer, der auch nicht unbedingt die allermeisten Freunde hat, der natürlich sehr, sehr gut ankommt beim französischen Publikum, hat zwischendurch so einigen Eigenheiten, die vielleicht nicht bei jedem gut ankommen, aber alles im Rahmen und darauf müssen sich die Gegner dann auch immer einstellen und letzten Endes dann sagen, okay, ich muss da durch, auch wenn mir das nicht passt, was er da macht.
Nun, apropos Ästhetik, der erinnert mich so an diesen grünen Bauernführer aus den späten 90ern, frühen Nullerjahren. Weiß leider nicht mehr, wie der Typ hieß, aber an den erinnert er mich ein bisschen irgendwie so in seinem ganzen Auftreten. Der ist damals so als Globalisierungskritiker berühmt geworden und das Moté wahrscheinlich nicht, oder ich weiß es nicht.
Nee, das kann ich nicht.
Ist auf jeden Fall kleiner Troll von Beruf und das macht er aber auf eine hervorragende Art und Weise und bereichert damit ja auch durchaus immer wieder Turniere. Wir denken an sein Finale in Santiago in Chile, was er gespielt hat, wo er ja sich wirklich mit dem ganzen Publikum angelegt hat und hier, also er ist definitiv ein Unterhaltungsfaktor, ist halt ein bisschen limitiert in seinem Talent, aber dafür macht er halt sehr viel draus.
José Bové?
Ja, genau.
Das ist der Bauernführer. Ja, also Quantum Moté hat es hier erreicht, das Halbfinale, und für Jan-Lennard Struff war das eine verpasste Chance, weil mit dem Halbfinale hätte er sogar sich nochmal ranspielen können, vielleicht um gesetzt zu sein bei den Australian Open nächstes Jahr. Er ist jetzt auf Platz 42, dadurch, dass er nur die zweite Runde erreicht hat. Das war ein bisschen eine verpasste Chance für ihn, aber bei ihm geht es ja auch dann immer so ein bisschen drum, die Hüfte schmerzt und es sieht nicht so richtig gut aus, dass er ein ganzes Jahr durchspielen kann, und dann die Stop and Go ist halt dann auch, wenn man nicht die Form hat, sehr, sehr schwierig.
Ja, und ehrlicherweise auch nicht so eine gute zweite Jahreshälfte gewesen. Wird vermutlich ab jetzt so laufen, dass er immer ein paar gute Monate pro Jahr hat. Die halten ihn, denke ich, in den Top 100, wenn nicht groß was schief geht. Das natürlich auch gucken, wie lange er noch spielt. Und vielleicht haut er noch ein, zwei große Dinger raus. Aber ich würde jetzt auch keine konstanten 10-Monate-Saisons mehr von ihm erwarten.
Das waren die Nachrichten zu den ATP-Turnieren, die es in der letzten Woche gab. Und jetzt schauen wir nochmal auf die ATP-Finals. Da hat nämlich die Auslosung stattgefunden. Die ersten beiden Matches haben zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, auch schon stattgefunden. In der Ilina Stase Group stehen Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Taylor Fritz und Alex de Minaur. In der John Newcomb Group Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud und Andrei Rublev. Und man muss es doch so sagen, man hat im Moment Zverev, Alcaraz und Sinner. Und dahinter fünf Spieler, die, also Taylor Fritz muss man vielleicht noch dazu zählen, vier Spieler dann, die unbedingt im Moment nicht die beste Form haben. Und gerade Daniil Medvedev, der heute das Match gegen Taylor Fritz auch relativ klar verloren hat, dem geht anscheinend auch ein bisschen die Puste aus am Ende der Saison.
Ja, dann sind wir ehrlich, nicht so ein geil besetztes Turnier, ne?
Nee.
Und ich meine, Zverev und Alcaraz können sich bedanken, dass Ruud und Rublev in ihrer Gruppe gelandet sind. Bei Ruud läuft ja gar nichts mehr zusammen. Was ist es? Weiß ich, eine Handvoll Matches zumindest gefühlt gewonnen seit Wimbledon. Rublev zwei gute Phasen in dieser Saison gehabt, sonst nicht so viel bei rumgekommen. Und in der anderen Gruppe, de Minaur, hatte jetzt das Pech, verletzt gewesen zu sein, hat aber eine tolle Saison gespielt. Und Fritz, können wir gleich nochmal über seine Leistung reden, schiebt er sich hier jetzt gerade an Medvedev und Zverev vorbei und wird auf einmal der Beste von denen? Wahrscheinlich nicht, aber es ist natürlich schon kurios. was ihm in den letzten Monaten gelungen ist. Aber ja, puh, also irgendwie ist so ein bisschen die Luft raus im Moment bei den Herren zum Ende der Saison.
Ja, das glaube ich auch. Und ich habe, als ich die Auslosung gesehen habe, habe ich dann auch gedacht, es fehlt im Moment so ein bisschen die Tiefe dann auch bei den Männern, weil Casper Ruud, dass der im Moment bei den ATP-Finals dabei ist, hat er nicht verdient nach der zweiten Hälfte der Saison, weil da hat er ja wirklich kaum noch zwei Siege aneinander reihen können. In der ersten Hälfte war er super und war stark und deswegen ist er jetzt auch bei den ATP-Finals dabei. Du hast Andrei Rublev angesprochen, der eher durch andere Dinge aufmerksam gemacht hat. Wir haben Alexis Minor, der stetig gespielt hat und der gut gespielt hat, aber er ist jetzt auch keiner, wo die Leute Geld für ausgeben, damit sie ihn sehen in Italien. Ja, und Daniil Medvedev hat jetzt auch keine gute Form und dann ist es, wenn man Power-Ranking aufstellt, hat man wahrscheinlich Sinner, Alcaraz, Zverev und dann Taylor Fritz und dann der Rest und das fällt im Moment so ein kleines bisschen ab, ja.
Ja, also die Veranstalter beten natürlich, dass sie Sinner gegen Alcaraz hier bekommen. Mhm. Das ist halt das, was die ATP im Moment fantastisch vermarkten kann. Die beiden jungen Typen, die spektakuläre Matches spielen und gedacht ist das Ganze hier natürlich als Prozession für Sinner. Ich würde sagen, Sinner ist auch der Favorit und dann wahrscheinlich auf selben Level Alcaraz und Zverev und danach wahrscheinlich Fritz und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass einer der anderen das Turnier gewinnt. Ich habe jetzt vom zweiten nichts gesehen, von Sinner gegen Dimenor, weil wir da gerade aufgenommen haben. Medvedev gegen Fritz war so, Medvedev war gar nicht so viel schlechter, aber Fritz hat die beiden entscheidenden Breaks gemacht. Medvedev hat irgendwann extrem schlechte Laune bekommen und ich fand gut, dass er dann in der Pressekonferenz ausgesprochen hat, was ja ziemlich offensichtlich ist, dass er im Moment keine Lust hat auf Tennis spielen und dass er extrem frustriert ist und dass er nicht weiß, wie er sich aus dieser ganzen Surf-Nummer und allem da rausholen soll. Und es ist gut, dass er das jetzt mal ausgesprochen hat. Wir werden sehen, ob es irgendwas ändern wird oder ob er in seinem Frust untergeht und nach hinten durchgereicht wird. Und eben, man muss sagen, Respekt an Taylor Fritz, was der in dieser Saison hingelegt hat. Hat in den letzten paar Monaten wirklich gut ausgesehen gegen Zverev, hat hier ein wichtiges Match gegen Medvedev gewonnen, ist wahrscheinlich ziemlich chancenlos gegen die Top 2 und gegen Djokovic, aber Respekt, dass er jetzt so tolle Monate hingelegt hat und wenn es einem von den dreien nicht gelingt, dann wird er wahrscheinlich derjenige sein, der das gewinnt und also habe ich Anfang des Jahres nicht mit gerechnet, dass der sich in so eine Position manövriert.
Ich auch nicht. Also wir werden dann natürlich das Turnier beobachten. Nächste Woche Montagabend werden wir den Podcast aufnehmen. Da müsst ihr ein kleines bisschen länger warten auf die Podcast-Folge, aber wir werden auf jeden Fall einen Podcast machen zu diesen ATP-Finals. Wo du gerade eben gesagt hast, Prozession für Jannik Sinner. Da gab es nämlich Nachrichten heute, dass die ATP-Finals, die bis 2025, also bis nächstes Jahr noch in Turin stattfinden, dass die ab 2026 wohl für 5 Jahre nach Mailand gehen sollen. Mailand hat wohl, was man hört, den Zuschlag bekommen für die ATP-Finals 2026 bis 2030. Und das empfand ich als sehr überraschende Nachricht, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, vielleicht gehen die ATP-Finals dann auch nach Riad und vielleicht macht man daraus ein großes Männer-Frauen-Turnier. Aber nein, es sieht so aus, als ob die 5 Jahre dann in Mailand stattfinden werden. Bei dem Status des italienischen Tennis momentan mehr als verständlich.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, liegt es daran, dass dort für die Olympischen Spiele eine neue Halle gebaut wird, die größer ist als die in Turin und dass die Veranstalter anscheinend bereit sind, 30 Millionen hinzulegen. Also ist natürlich schon krass. Man fragt sich, wie das wieder eingenommen werden soll. Angeblich haben sie letztes Jahr ungefähr 20 Millionen mit Ticketverkäufen eingenommen. Man fragt sich, wo kommen die letzten 10 Millionen her? Wahrscheinlich von Sponsoren oder weiß ich. Aber ist natürlich schon krasse Summen. Und das war eben meine Referenz auch am Anfang der Sendung, dass da dann natürlich die Preisgelder nochmal ordentlich hochgehen sollen. Und wenn Sinner jetzt keine ewig lange Dopingschwere bekommen sollte, dann wird er wahrscheinlich auch auf Jahre hinaus oben an der Spitze mit dabei sein. Ich glaube, da hat er das Gemüt für und macht dann natürlich Sinn. Und sind wir ehrlich, Spitzentennis bei den Herren ist ein europäischer Sport. Von daher, wenn es irgendwo zentral in Europa liegt, dann werden die wahrscheinlich die Hallen auch voll bekommen.
Es macht nicht nur Sinn, es macht auch Sinner.
Hahaha.
Nicht schlecht, ne? Ja, ich weiß. So, zum Ende dieses Podcasts habe ich gedacht, kann ich nochmal einen raushauen. Also die ATP-Finals werden wahrscheinlich in Mailand stattfinden. Mailand baut eine Halle, 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sollen dort Platz finden. In Turin passen im Moment nur 12.000 Menschen rein, von daher ergäbe das dann auch schon Sinn. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, oder haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht.
Nö, haben, und wenn er nächste Woche gewinnt, dann kannst du die Folge, das gibt Sinn, oder ergibt Sinn.
Ja, das mache ich dann auch. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge. Ich habe gesagt, nächste Woche Montagabend nehmen wir auf. Dann habt ihr also spätestens am Dienstagmorgen die Folge zu den ATP Finals in eurem Podcatcher. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun bei Steady und bei PayPal. Und wenn ihr die Auseinandersetzung von Sarah Errani und Alize Cornet noch sehen wollt, in den Shownotes ist der Link dazu hinterlegt. Why you say vamos. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.